Deutschlandfunk Kultur Buchkritik.
Recht gegen Rechts, Report 2020 heißt ein neues Buch, das von nun an jährlich erscheinen soll und eine Bestandsaufnahme liefern möchte. Über die Frage, wie in Deutschland juristisch mit rechtsextremen Taten, mit rechtsextremer Gewalt umgegangen wird. Da werden Entwicklungen, gerichtliche Entscheidungen, juristische Gutachten, wissenschaftliche Texte und andere Dinge von unterschiedlichsten AutorInnen unter die Lupe genommen. Unter die Lupe genommen hat sich das Buch für uns, Esther Dischereit, ja eine juristische Zustandsbeschreibung gegen Rechts oder in Bezug auf Rechtsextremismus, Esther Dischereit, ist diese Spezialisierung denn so notwendig?
Ich denke schon. Ich denke, das ist sehr notwendig. Ich habe nicht vergessen, als noch die Untersuchungsausschüsse im Zusammenhang der NSU-Verbrechen tagten und sich sehr viel Mühe gegeben wurde, die Arbeit der Ermittlungsbehörden, also der Polizei und der Verfassungsschutzämter auf Bundes- und Länderebene zu untersuchen, sagte damals schon Dorothea Marx, die den Untersuchungsausschuss in Thüringen leitete, auch Vizepräsidentin des thüringischen Parlaments ist, man muss auch auf die Justiz gucken. Und ich denke, da hat sie recht, das hat sich bewahrheitet und das hat sich nicht nur mit dem NSU-Urteil, das ja in diesem Jahr erst schriftlich ergangen ist, bewahrheitet.
Der NSU ist natürlich einer der ganz prominenten Fälle, der juristisch noch sehr, sehr viele Unsicherheiten, Zweifel und Ungereimtheiten mit sich bringt. Welche Themenfelder, welche Fälle werden denn in diesem Buch nun aufgezeigt und analysiert?
Es handelt sich eigentlich um ein ganzes Kaleidoskop von Fällen aus verschiedensten Bereichen, zum Beispiel der Fall eines Hotelbesitzers, eines Wellness-Hotelbesitzers, der Udo Vogt, dem NPD-Funktionär, seinen Whirlpool nicht zur Verfügung stellen wollte. Daraufhin hat der NPD-Funktionär dann geklagt und das war aber rechtens. Es war rechtens. Hotelbesitzer konnte geltend machen, dass dieser Aufenthalt von Herrn Vogt, das sich geschäftsschädigend für ihn auswirken würde. Es gibt auch noch andere Beispiele, zum Beispiel eine fristlose Kündigung bei Daimler in Untertürkheim gegen zwei langjährig Beschäftigte, die eindeutig mobbende, hetzende, rassistische Nachrichten immer wieder an einen Kollegen geschickt haben. Es gibt aber andere Fälle, also zum Beispiel im Fall des Berliner linken Politikers Ferhat Kocak. Da ist eigentlich über viele Jahre auch Anne Helm, eine Politikerin der Linken, ist betroffen und ein Buchhändler. Über viele Jahre sind da Brandsätze gelegt worden, also die deutlich in Kauf genommen haben, dass da Menschen getötet werden. Immer wieder auch Bomben in den Briefkasten der Betroffenen. Und die Ermittlungen, wenn denn eben welche geführt wurden durch die Ermittlungsbehörden, wurden dann auf der Ebene der Staatsanwaltschaft torpediert. Und rausgekommen ist es eben nur, weil eine Anwältin eine Fachaufsichtsbeschwerde eingereicht hat und dann musste eben dieser Staatsanwalt wegen Befangenheit versetzt werden und er blieb nicht der Einzige. Und so etwas gibt es doch deutlich und als, glaube, besonderes Problem zieht sich eben immer wieder durch, ob Rassismus, Rechtsextremismus, Demokratiefeindlichkeit, auch Homophobie, also Diskreditierung von Personen wegen ihres Geschlechts und wegen ihrer Hautfarbe, ob das überhaupt bei der Strafzumessung in Betracht kommt. Und da gibt es eben deutlich Fälle in dieser Republik, die zwar ja nominell nun alle auf dem Boden des Grundgesetzesrechts sprechen, aber dann zum Fall, in meinem Fall des Christopher W. zum Beispiel in Halle, nicht erkennen wollen, dass hier also eine Homophobie zugrunde liegt, die die Ursache für diesen Mord gewesen ist. Und dann fällt auch das Urteil eben anders aus.
Nicht erkennen wollen, sagten Sie gerade. Das heißt, das hängt dann vom Goodwill und von der Auslegung der einzelnen Richter ab.
Ja, also auch diese Straffreiheit in Chemnitz wegen der jagten die Hooligans und andere Angehörige der rechtsextremen Szene dort veranstaltet hatten, aus Anlass der Ermordung des deutsch-kubanischen Herrn. Da sind also die Namen der Täter beispielsweise gegen eine Protestgruppe, die aus Marburg von einem SPD-Abgeordneten mit organisiert worden war. Sie haben da einen Bus gemietet und sind eben zur Demonstration gekommen. Also ich glaube, das hieß Herz statt Hetze. Und die Täter sind namentlich da und die Ermittlungen wurden also geführt, aber die Staatsanwaltschaft, ja, also die Betroffenen warten schon 2 Jahre und sie haben nicht viel Hoffnung, weil andere Verfahren sind massenhaft eingestellt worden. Und das sind schreckliche Signale, das ist nicht richtig.
Sind denn die Beiträge, es handelt sich ja oft um Darstellungen juristischer Entscheidungen, für ein breites Publikum geschrieben? Kann man die als Otto-Normalverbraucher auch so verstehen und nachvollziehen, was da explizit aufgezeichnet wird?
Also das kann ich unbedingt bejahen. Also es sind Fälle aufgezeichnet, da stockt ihnen der Atem. Also eine Studierendenvertretung wird von der AfD, die AfD wendet sich eben an das Rektorat und will die Namen der Studierendenvertretungen und ihrer Referentinnen wissen. Und da muss doch eigentlich Datenschutz greifen. Stattdessen überzieht dann die Universität diese Studierendenvertretung mit einer Rechtsandrohung. Also wie kann man sich da wehren? Auch Journalistinnen sind betroffen. Ärztinnen sind betroffen. Und das Wunderbare an diesem Buch ist, es hat erstens eben diese Vielheit an Themen und gesellschaftlichen Bereichen, wo das gezeigt wird, wie wichtig das ist. Und zweitens, das sind zwar Fachsprachen, die wir da sehen und lesen können, aber sie sind wirklich außerordentlich zugänglich gehalten und kurz gehalten. Also sie haben von über 40 BeiträgerInnen da eine Aufdröselung dieses Problems. Und das ist eben für eine interessierte, lesende Bürgerin wirklich ein ganz wichtiger Einblick in den Zustand der Justiz.
Sie sagten gerade über 40 AutorInnen. Wer sind denn diese Namen? Wer steckt dahinter?
Oh ja, also es sind natürlich sehr berühmte Menschen dabei. Also Wolfgang Kalleck, das Vorwort hat Gerhard Baum geschrieben, der ehemalige Bundesinnenminister. Heike Kleffner ist dabei, Kathi Lang, Maximilian Pichl, Ronen Steinke, der im Bereich Antisemitismus viel geforscht hat, Herr Steinbeiß, Ulf Bührmeier, Mehmet Daimergüller. Also es ist eine ganz honorige Reihe von JuristInnen, die sich eben schon seit langem damit beschäftigen, wie Demokratiefeindlichkeit zu ahnden ist, mit einem Zweck, nämlich dem Zweck, die Zivilgesellschaft zu stärken und der auch Mut zu machen, sich eben auch zu wehren. Ne? Der Entzug von Gemeinnützigkeiten, all diese, sagen wir mal, Schritte, die zivilgesellschaftlichen Akteuren eigentlich das Handeln unmöglich machen sollen, die ja auch wirklich täglich stattfinden. Ob das gegen Bühnen geht und deren Programm oder ob eine Kunsthalle wen beherbergt hat und so weiter. Und dieses Buch kann da Mut machen und es fordert auch ausdrücklich auf, dass Urteile, von denen vielleicht bisher noch nicht Kenntnis erlangt wurde, die einfach nicht so öffentlich geworden sind, wie beispielsweise der von Renate Künast gegen Hate Speech, dass diese Urteile eingesandt werden. Und in diesem Sinne versteht sich dieser Report offenbar als Projekt. Und in meinen Augen ist es wirklich überfällig, dass sowas gemacht wird. Und auch eine große Chance, die hoffentlich breit ergriffen werden wird.
Esther Dischereit über das Buch Recht gegen Rechts, Report 2020. Erschienen als Taschenbuch im S. Fischer Verlag, herausgegeben von Nele Austermann, Andreas Fischer, Lescano, Wolfgang Kalleck, Heike Kleffner, Kathi Lang, Maximilian Pichl, Ronen Steinke und Tore Vetter. 400 Seiten, 14 €.